Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf oder sogar Fünfkampf um den Titel. Wir nehmen die Top-Teams der Bundesliga genauer unter die Lupe und machen mit ihnen den Titelcheck. Answer-Konferenz, Episode 34. Gehen wir's an.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir schreiben Runde 17 in der Admiral-Bundesliga und wir machen bereits den Cut. So würde die Tabelle statt jetzt nach der Punkteteilung aussehen. Das macht schon Bock auf die Meistergruppe, oder?
Definitiv.
Schaut sehr, sehr spannend aus.
Ein Sturm, 18 Punkte, Austria 17, WRC 14, Rapid 14, Salzburg 13 und dann eben auch noch Blau-Weiß-Linz mit 12. Ich meine, für das, dass die Punkteteilung immer so kritisiert wird, ich glaube, eine spannendere Konstellation kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen für die nächsten Monate.
Ja, wobei ich glaube ja nicht, dass irgendwer die Punkteteilung kritisiert hat im Sinne der Spannung.
Ja.
Ja, aber ich glaube, selbst ohne Punkteteilung wird es ein richtig spannendes Frühjahr werden.
Ja, aber gefühlt, wenn du jetzt gerade so die ersten Spiele angeschaut hast, dann, wenn es keine Punkteteilung geben würde, da ist Rapid und der WRC sind dann schon ein Stückchen weiter hinten. Also da, die Austria und Sturm ziehen da so ein bisschen davon. Ich glaube, da wird die Punkteteilung natürlich dem WRC, Rapid und natürlich auch Salzburg in die Karten spielen. Wir haben es generell die Frage gestellt, wie titelreif sind denn eigentlich die Top 5 Teams der Liga? Die Frage geben wir weiter an die Community. Schreibt eure Einschätzung in die Kommentare. Wir beginnen schon mal mit dem Tabellenersten, Sturm Graz. Die haben schon einige Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr hinter sich. Wie ist euer Feeling zu den Blackies?
Naja, in der Champions League war auf jeden Fall dem Highlight Leipzig, wo sie eben den Heimsieg errungen haben. War dann der Cup schon ein kleiner Dämpfer, würde ich mal sagen, weil man ist in Graz schon eher davon ausgegangen, auch wenn die Wiener Austria in einer Topform ist, ja, dass man da der Topfavorit ist auf den Cup-Titel. Hat dann leider nicht funktioniert aus Grazer Sicht, wobei ich jetzt nicht finde, dass Sturm wahnsinnig schlecht agiert hätte oder sonstiges. Die Austria war halt einfach kaltschnäuziger und hat defensiv einfach nichts zugelassen. Kann man eben jetzt auch auf das Bundesliga-Topspiel jetzt eben ummünzen, weil die Austria hat da, finde ich, dann doch unterm Strich einen verdienten Punkt mitgenommen und dadurch ist vielleicht das Ego in Graz jetzt ein bisschen angekratzt.
Ja, angekratztes Ego würde ich schon auch so sehen, ja. Also Sturm ist als Top-Favorit in dieses Frühjahr gegangen. Ich glaube, ja. da brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Sturm ist auch als klarer Favorit in dieses Cup-Spiel gegangen gegen die Austria. Jetzt geht sie für Sturm Nummer 1 Titel aus. Für mich sind sie nach wie vor Titelfavorit Nummer 1, was die Meisterschaft angeht. Aber es war kein guter Start ins Frühjahr. Ich glaube, mit einem Sieg aus den 5 Spielen, und der war überraschend gegen Leipzig. Kann man keinen guten Start konstatieren.
Wie beurteilt ihr die Transferpolitik in diesem Winter von Michael Parenzen? Ich meine, das ist ja schon auch entscheidend jetzt für das Frühjahr. Man hat natürlich mit Mika Pirith viel Kohle eingenommen, mit Fally Majulu einen Ersatz geholt, der kritisch gesehen wird. Ich glaube nach wie vor, dem muss man einfach Zeit geben. Jetzt gerade gegen die Austria am Wochenende hat er eher wie ein Fremdkörper gewirkt. Da waren noch überhaupt keine Verlinkungen mit den anderen Mannschaftsabteilungen, aber ich glaube, dass das schon funktionieren könnte. Hat man da vielleicht ein bisschen zu sehr gegambelt und hätte man mehr Kohle auf den Tisch hauen müssen, um einen adäquateren Ersatz für Mika Pirith zu holen?
Ich glaube, es ist schwer, jetzt vor allem Majulu da irgendwie groß zu kritisieren zu dem Zeitpunkt, egal welchen Stürmer du holst, dass die Abläufe und die Automatismen und so weiter jetzt nicht nach ein paar Tagen funktionieren, liegt auf der Hand. Sie haben halt ein bisschen ein anderes Element reingebracht mit vor allem Majulu. Vielleicht war auch dieses Element einfach gegen die Austria noch nicht das Richtige. Also ich glaube, die Austria hat einfach mit einem Spielertyp wie Sidi Yatta wesentlich mehr Probleme, als sie es mit einem Spielertyp wie Fally Majulu hat. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass er gestartet hat in der zweiten Partie, weil schon im Cup-Spiel zu sehen war, dass sich die Austria gegen Sidi Yatta, wesentlich schwerer getan hat als gegen Fally Majulu. Was jetzt nicht an den Qualitäten per se von Fally Majulu gelegen hat, meiner Meinung nach, sondern eben daran, dass er jetzt nicht der schnell, der extrem schnelle, dynamische Spieler ist, wo sicher ein Alex Dragovic größere Probleme hat als ja, ein Turm, wie Falima Julius es ist.
Die Fußstapfen, die ein Mika Bilbao auch hinterlassen hat, sind einfach riesengroß. Und wurscht, ob Falima Julius oder jetzt ein anderer Spieler da kommen werde, vielleicht sogar noch ein bisschen noch namhafter ist, hätte er auf jeden Fall seine liebe Mühe gehabt. Und man muss ja halt schon auch sagen, dass das Auftaktprogramm jetzt da im Frühjahr auch nicht das Einfachste war, dass du ihn jetzt da daran gleich messen kannst, wird seine Zeit brauchen. Aber ja, ein Mika Bilbao war halt ein sehr umtriebiger, mannschaftsdienlicher Spieler, der jetzt auf jeden Fall einmal abgeht. Ich finde, die Gazibegovic-Lücke macht dann Malic dabei eigentlich ganz gut, wett.
Aber auch emotional.
Auch emotional, genau, gibt richtig Gas. Also der ist mit Leidenschaft dahinter. Majulo wird halt noch Zeit brauchen, deswegen Parenzen seine Arbeit jetzt schon zu bewerten. Ich tue mir da immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, Sportdirektoren, die Arbeit und Transfers kannst du erst nach ein paar Wochen mal so eine kleine Einschätzung abgeben, wie sich die Spiele entwickeln. Ja. Wenn er voll aufgeht, davor haben sich alle aufgeregt, was macht er mit Majulo, was macht er jetzt da wieder in der Bundesliga, was soll der Sturm bringen? Wenn der voll explodiert, dann applaudiert im Nachhinein jeder drauf. Ja. Deswegen Zeit geben.
Ja, ist ja geil. Und wir haben mit Emre Çoğlu an Neuzugang ja noch gar nicht gesehen.
Mhm. Genau, das zusätzlich. Und ich glaube einfach, dass der Sturm vor allem im Herbst einfach bewiesen hat, egal welche Abgänge man hatte und welche Umstellungen man hatte, man hat immer einen Weg gefunden, wieder um auf die Erfolgsspur zu kommen. Also für mich sind sie auch noch ganz klarer Titelfavorit Nummer 1. Stitcho Links hat via YouTube geschrieben, woher kommt diese Idee, dass die Austria das bessere Team gegen Sturm gewesen wäre. Die Grazer haben in beiden Mannschaften nicht ihre besten Leistungen gezeigt und waren trotzdem spielerisch absolut überlegen. Bis zum letzten Drittel, finde ich. Also sie haben jetzt nicht so viele Torchancen rausgespielt. Ich finde, die Austria war da schon auf Augenhöhe, wie sie agiert haben.
Also sie waren in beiden Spielen, war Sturm spielbestimmender. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Aber wie du sagst, so richtig gefährlich geworden sind sie halt nur sehr, sehr selten. Also wenn man sich vor allem jetzt das Meisterschaftsspiel anschaut, hat die Austria sogar einen höheren XG-Wert. Nona auch wegen des Elfmeters natürlich. Aber man hat schon auch immer das Gefühl gehabt, dass die Austria jederzeit gefährlich werden kann. Und spielbestimmend sein ist ja noch lang kein Indikator dafür, dass man das bessere Team ist oder ein Spiel gewinnt. Also das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, alle gelernt, dass der Ballbesitz relativ wurscht ist.
Johann Merz hat via Instagram geschrieben, Sturm spielt aktuell den wahrscheinlich besten Fußball, den es je in Österreich gab. Er ist nur noch nicht effizient genug. Eine gewagte These, wenn ich da zurückdenke an die Salzburger Mannschaft unter Jesse Marsch und Marco Rose, die schon spielerisch, hätte ich gesagt, nochmal einen Tick besser war und ich glaube zu jenem Zeitpunkt da 20 Punkte mehr gefühlt am Konto hatten.
Der ist sehr hot, der Take.
Aber zur Hälfte gebe ich ihm recht auf jeden Fall. Er ist halt noch nicht effizient genug. Und das merkst du schon.
Ja, nein, also schau, ich glaube auch, dass der Sturm richtig gut drauf ist und ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber gerade dieses letzte Drittel, das muss ich jetzt neu finden, das muss ich, wie gesagt, diese Mechanismen müssen noch in sich greifen und dann wird das auch wieder funktionieren. Aber man hat einfach auch gesehen, dass die Austria, also das erste Erkenntnis des Jahres 2025, die Austria kann eben auch gegen Top-Gegner nicht nur gegenhalten, sondern sie können diese Top-Gegner einfach auch schlagen. Und deswegen gehen wir doch gleich weiter zu den Veilchen. Ich habe es wirklich mega stark gefunden. Einerseits die Kapp-Partie, andererseits jetzt auch dieses Unentschieden am Wochenende gegen Sturm. Vorlage von Dominik Fitz zum 1:1 von Nick Prelitz. Wahnsinn. Also richtig geil. Und ich habe immer das Gefühl bei der Austria, dass da offensiv was passieren kann. Und das habe ich zum Beispiel momentan nicht bei Sturm. Die tun sie ein bisschen schwerer. Das ist alles ein bisschen behäbiger. Die müssen sie jede Torchance erkämpfen. Ähnliches gilt bei Rapid und bei der Austria flowt es einfach.
Die haben einfach gemeinsam sind sie gewachsen und das über Wochen und Monate hinweg. Die sind wirklich von sogar unterhalb vom Boden, wo sie waren nach dieser Pleite gegen Ilves Tampere, haben sie sich kontinuierlich einfach das alles erarbeitet und die Abläufe, das funktioniert alles, das hat Hand und Fuß und da gehe ich auch komplett mit dir mit. Ich habe auch immer das Gefühl, die Wiener Austria darfst du momentan einfach nie abschreiben, die sind immer wieder für ein Tor gut.
Also erstens, weil die Austria muss keine neuen Spieler integrieren. Stefan Helm hat klammern wir vielleicht ein bisschen die Innenverteidigung aus, im Großen und Ganzen einen Stamm gefunden, der ist eingespielt, da laufen die Automatismen, da funktioniert alles. Und wie du gesagt hast, sie haben jetzt in diesen zwei Spielen gegen Sturm Zweifel ausgeräumt, die es vielleicht nach der Siegeserie gegen vermeintlich schwächere Gegner noch gegeben hat. Die Zweifel, glaube ich, hat jetzt niemand mehr, dass es die Austria nicht gegen stärkere Gegner auch kann. Wie gesagt, Sturm Top-Favorit auf beide Titel gewesen zum Start des Frühjahrs.
Wie sehr warst du als Austria-Experte eigentlich auch überrascht, dass die Wintertransferzeit so ruhig über die Bühne gegangen ist? Ich meine, es hat immer wieder dieses Gerücht gegeben rund um Dominik Fitz, aber im Grunde, ich meine, die haben keinen Leistungsträger verloren. Sie haben mit Huskovic verlängert, ihn ausgeliehen zu Hartberg, aber das war es dann auch schon. Also sie haben wirklich den Stamm gehalten.
Ja, was war das, was wir auch in der Herbstbilanz ein bisschen besprochen haben, ja, dass jetzt wenig Spieler da sind, wo Angebote daherkommen werden, die Austria nicht ablehnen kann. Mhm. Die Spieler, die vielleicht für andere Vereine interessant sind, haben aktuell nicht den Marktwert, wo die Austria irgendwie
schwach wird
oder schwach werden müsste. Und neuzugangstechnisch war klar, dass sie, wenn dann nur reagieren, aber eher nicht agieren. Ja. Ich meine, sie haben mit Matthias Schablas jetzt einen Perspektivspieler geholt, aber das war es auch schon wieder. Was ich vorher noch sagen wollte, ich glaube auch, und das hat man jetzt bei den zwei Spielen gegen Sturm gesehen und bin gespannt, wie es jetzt in weiterer Folge gegen Rapid und Salzburg ausschaut, dass die Austria mit Prelitz, also mit Fitz, mit Prelitz und mit Melon der Drei in der Offensive hat, wo sie sich leicht tut oder leichter tut, wenn sie mehr Platz hat, wenn sie einen Gegner hat, der mehr drückt, weil halt Fitz durch seine Pässe und Melon und Prelitz durch ihre Körperlichkeit und ihre Schnelligkeit und ihre Durchsetzungsfähigkeit da Räume schon gut nutzen können, wenn die ein bisschen größer sind.
Und dann hast du in der Hinterhand noch immer einen Marco Ragusch, der ja trotzdem gefühlt nur so ein bisschen ein Neuzugang ist. Geile Geschichte, auch im Cup dieses 2:0 finde ich auch da top gelöst.
Ja, also da hat man, und im Herbst finde ich, hat man es nicht gesehen, aber da hat man einmal wieder die Qualitäten gesehen, die er hat eigentlich.
Also ich glaube, da kann man sich freuen aus Austria-Perspektive, dass man da einen gefühlten Neuzugang eben auch begrüßen darf. FAK Ben hat via YouTube geschrieben, Austria weiterhin ungeschlagen gegen Sturm und seit 11 Partien, das ist kein Glück mehr, also wie viele Titel werden an den Verteilerkreis gehen? Also für mich Sturm-Titelkandidat Nummer 1, aber eigentlich mittlerweile die Austria nagt da zumindest dran an dieser
also,
Favoritenrolle.
Im ÖFB Cup sind sie auf jeden Fall für mich jetzt der Favorit. Da haben sie meiner Meinung nach die größte Chance jetzt halt eben. Ja. Bundesliga natürlich eh alles offen, aber im Cup müssen sie jetzt eigentlich nur noch zwei Spiele gewinnen und dann haben sie den. Deswegen schauen wir mal, ja. Für mich im Cup die größte Chance.
Also ich sehe auch so, dass sie im Cup wahrscheinlich jetzt der Favorit sind. Heimspiel gegen Hartberg ist natürlich eine dankbare Auslosung von den Möglichkeiten, die es gegeben
hätte. Sagst du jetzt.
Ja, aber stimmt schon, hättest auch zum LASK
fahren zum können.
Eher. Zum WRC mittlerweile.
Ja. Zum WRC, ja. Es sind zwei Spiele, die Austria von einem Titel trennt. Selbiges gilt für den WRC, für Hartberg und für den LASK.
Muss man schon dazu sagen. Ja, generell. Wäre jetzt bitte so eine Halbfinalkonstellation zu Saisonbeginn erwartet? Ich meine, dass da wirklich das Sturm draußen ist, das Rapid draußen ist, das Salzburg draußen ist. Ich habe es getwittert letzte Woche oder vor zwei Wochen. Im Grunde ein gutes Omen für die Austria, denn das letzte Mal, als der österreichische Cupsieger nicht Salzburg oder Sturm hieß, wurde die Austria Meister. Damals 2013, Cupsieger damals Pasching. Gibt es jetzt da einen Cupsieger LASK und einen Meister Austria? So ein bisschen Copy-Paste der Saison 2012-2013.
Fast.
Ja,
in der
Kooperationsfreund von Salzburg. Ja. Ja.
In der Kombo, weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist.
Ja, wenn man sieht. Ich bin echt total gespannt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Finale Hartberg gegen WRC?
Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Du glaubst nicht, dass. Ich hab gesagt, wenn es zu einem Finale WRC gegen Hartberg kommt, da auch die Frage an die Community: Was glaubt ihr, wie viele Zuschauer würden dann ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion gehen? Dein Tipp,
also
wie viele würden kommen?
WRC Hartberg? 10.000 maximal.
Ich glaube nicht, dass es fünfstellig werden wird.
Ich sage 15.000. Warum glaubt es überhaupt nicht an das, der WRC und ich sage auch Habeck kann in so einem Spiel schon ein paar leider mobilisieren. Und ich mein, es unterschätzt jetzt ein bisschen so, ja, ist mir ja, schon klar. Okay,
der Anwalt wird wahrscheinlich alle Busse spendieren.
Ja, und so hier en masse. Also,
warte, dann komme ich aber auch.
Also, ja, schau, genau, das ist die Sache. Und das ist ja dann wirklich ein Jahrhundertereignis für WRC und auch für Habeck, wenn du ins Cup-Finale kommst.
Eh, aber ich weiß nicht. Also 10.000 würde ich eh schon stark finden, um ehrlich zu sein.
Ich sag dir, 15.000. Mein Tipp wäre wirklich, dass es das 15.000 reinkommen. WRC Cup-Sieger in Klagenfurt wäre natürlich auch eine witzige Geschichte.
Das ist ein Heimspiel quasi, ne?
Ja. Mhm. Na, also von dem her, bin gespannt. Kommen der Gegner von Austria, Rapid, und dann geht es gleich weiter mit Salzburg, GRK, Klagenfurt und WSG Tirol. Apropos, wenn wir schon jetzt aber davor beim WRC waren, bleiben wir gleich bei den Wolfsbergern. 3-1-Sieg gegen Rapid zum Jahresauftakt. So ein bisschen im Windschatten der großen Namen haben sie sich da jetzt etabliert in diesen Top 4. Zuletzt 5 Siege in Serie, inklusive eben auch der Cup-Halbfinaleinzug. Gegen Bregenz, auch da 3-1 gewonnen.
Das ist einmal wieder so klassisch, Didi Kübauer übernimmt einen Verein und seine erste Saison ist einmal wieder top. Also, man, schau dir mal den Kader an vom WRC, allein diese Wintertransferphase. Ich meine, du holst einen ÖFB, einen ehemaligen ÖFB-Teamspieler mit dem Alessandro Schöpf.
Der noch nicht 38 ist, oder
ja, was? Eben, der, also wie dieser 29, 30, 31.
31,
ja. Einen Yangbo holst du auch wieder zurück. Der hat mir damals zur WRC-Zeit eigentlich auch ganz gut gefallen. Und sie haben ja auch nicht einen Leistungsträger jetzt im Winter verloren. Ja. Zusätzlich natürlich an Ballo, der gegen Rapid auch wieder ein richtig Unruheherd war, einfach für die Defensive. Der Rapidler. Und sonst, das einzig Bittere, glaube ich, und das wird auch nicht so arg auffallen, ist, dass ein Erik Kreuzecker eben verletzt ist und jetzt nicht mitwirken kann.
Ja, aber wenn jetzt der Markus Pink natürlich eben, auch wieder zum Torschießen beginnt, dann schaut es rosig aus für den WRC.
Nein, also der Kader ist richtig stark zusammengestellt. Ja. Und das ist jetzt auch nicht die riesen Überraschung, dass sie da oben mitspielen, finde ich. Wenn man sich den Kader anschaut, wenn man Didi Kübauer kennt, wenn man vor allem weiß, wie er in einem ersten Jahr beim Klub agiert. Ja, Meister werden es nicht. Ich sag's jetzt einmal, wie es ist.
Aber ich sagte, die haben. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass sie es ins Cupfinale schaffen werden. Ich meine, spielen halt eben beim LASK ist nicht easy, überhaupt nicht. Ja. Und der LASK hat sich auch verändert, weil wir dann eh ein bisschen daneben reden. Ja, Marco Schopp hat es da schon geschafft, ein bisschen wieder was auf die zu kitten, sagen wir mal so. Mhm. Aber der WRC ist, finde ich, so in der Art und Weise, wie sie in Form sind und mit den ganzen Spielern, die wir sie haben, schon ein heißer Kandidat fürs Finale.
Ich wäre der erste Kärntner Cupsieger seit FC Kärnten. 24 Jahren.
Cup-Sieger oder Cup-Finalist?
Cup-Sieger FC Kärnten gegen FC Tirol damals in der Aufstiegssaison vom FC Kärnten hat man den FC Tirol, glaube ich, keine Ahnung, mit 20 bezwungen damals. Kollmann-Tor.
Vor 7.000 Zuschauern.
Nach Verlängerung vor 7.000 Zuschauern im Happelstadion.
Wer hat die Tore geschossen? Hat der Rolli Kollmann? Hat der Rolli Kollmann getroffen, Harald? Ha?
Weiß
ha?
Nicht, es geht leider. Kann ich leider nicht sehen. Der FC Kärnten war dann 2 Jahre später, 2-3 noch einmal im Cupfinale.
Aber als Zweitligist sind sie damals Cupsieger geworden, auch das sei erwähnt. Gut,
du kannst als Regionalligist in Österreich auch den Cup gewinnen, auch wenn es schon 12 Jahre her ist. Aber
ja, schon besprochen. Ja.
Ja, stimmt, aber ganz ehrlich, ich würde den WRC wirklich jetzt nicht mehr unterschätzen. Also gerade diese Offensive mit Suki Schöpfen, irgendwo Ballo, auch Angelo Gattermeier, Erik Kreuzer, auch wenn er verletzt ist, aber Markus Pink, das hört sich richtig gut an. In der Verteidigung ist man auch gut aufgestellt. Ich meine, ich würde es jetzt nicht zum ganz großen. Es ist halt der WRC, deswegen würde man im WRC nie zu einem Titelkandidat wählen. Und trotzdem, wenn der WRC jetzt ein anderes Logo auf der Brust hätte, dann sage ich da, dann würde ich sagen, ey, das sind Titelkandidat. Das ist einfach auch das Standing vom WRC, das sie nicht haben. Ja, war ohne Scheiß, wenn jetzt wenn die Austria oder Rapid genauso spielen würde wie der WRC, dann wäre für viele in Österreich der WRC Mitfavorit. Nach hundertprozentig.
Ja. Also,
ich spiele offensiv einen richtig geilen Fußball. Und wenn du dir den Herbst nochmal anschaust, welche Spiele, wie viele Punkte man da eigentlich auch leichtfertig hergegeben hat.
Ja, das haben sie. Brauchen wir nicht diskutieren.
Also die würden eigentlich noch besser dastehen.
Wie gesagt, ich glaube, also ich traue dem WRC durchaus zu, dass er ein guter Dritter wird. Und das wäre schon für den WRC in der Saison sensationell.
Wahnsinn, ja, natürlich. Ja,
sensationell. Ja. Ja, sie sind kein Titelkandidat für mich. Tut mir leid.
Der Chris hat geschrieben, die kriminelle Fünferkette des Schreckens, Tierne Ballo auf dem Weg zum Ballon d'Or, ein Markus Pink, der wie edelster Wein reift und Idi Küber, der plötzlich sogar im gebügelten Hemd zu Tor und Tore erscheint. Ist dieser Wolfsberger AC reif für den Titel oder gar das Double? Das wär die ärgste Geschichte, wenn der WRC einfach das Double holt, oder?
Ja. Also ich, ganz ehrlich, reif für die Top 4 würde ich ja sagen. Für Titel, nein.
Das ist ja nicht mehr Hot-Take. Wenn der WRC spielt
du überragend. Du weißt, die Meistergruppe ist dann wieder ein ganz anderes Pflaster. Ja,
dann ja aber genau gegen die großen Teams spielen sie gut.
Ja, aber trotzdem. Die haben
3-0 herbaniert in der
Hinrunde. Ja, aber trotzdem, Meistergruppe ist dann nochmal was ganz was anderes. Ja. Wenn es da ganz schlecht läuft, dann kommst du in einen wilden Ritt rein und auf einmal rutschst runter auf den 5. oder 6. Platz. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden da oben
rauf.
Sie rutschen wohin rauf? Auf dem 1.
Platz 1.
Ja, fix. Also halt bei allem Respekt.
Also für dich, da wird
Meisterkandidat,
oder? Nein, ich habe schon gesagt, dass Sturm der Top-Kandidat ist, aber ich würde den WRC echt nicht unterschätzen. Jetzt spielen sie am Wochenende gegen Sturm. Schauen wir mal. Wenn sie es wieder schaffen, Sturm zu knacken in dieser Saison, dann müssen wir langsam aber sicher auch intensiver über den WRC sprechen. Ich werde richtig zum
WRC-Fan.
Ja, aber noch öfters. Das haben wir trotzdem außen vor gelassen, das Thema WRC in der Saison.
Bisher schon.
Müssen wir uns selbst da kritisch hinterfragen, warum wir das machen. Ich meine, es ist halt der WRC.
Wir können ja zu jedem Verein eine eigene Folge immer machen.
In der perfekten Bundesliga, beim Special letzte Woche hat es der WRC auch nicht in die perfekte Bundesliga geschafft.
Stimmt,
ja. Aber weißt du, wer es in die perfekte Bundesliga bei uns geschafft hat? Der nächste Verein. SK Rapid, wie groß war die Euphorie Anfang des Jahres? Super Wintertransferfenster eigentlich hinter sich gebracht. Du führst noch 45 Minuten 1-0 nach dem Tor von Louis Schaub und dann, boom, verlierst 1-3.
Du führst eigentlich sogar bis zur 75. Minute und dann kommt die Rapid-Viertelstunde des Grauens, würde ich einmal sagen. Ja, Rapid hat es einfach verabsäumt, dieses 1-0 vielleicht auch ein bisschen zu verwalten. Es waren so zaghafte Offensivversuche jedes Mal dabei und dadurch hast du dem WRC dann auch Raum gegeben und das ist das Schlechteste, was du eben machen kannst, wenn du als Gegenspieler Ballo, Zukic und so weiter hast, die was diesen Raum eiskalt ausnutzen und dann ein Markus Pink, der dann vorne eiskalt eben auch zur Stelle ist und abstoppt. Haben sie sich dann auch nicht mehr verdient, die Rapidler, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, mir hat's ein bisschen für Jakob Schöller leid dann, der so ein bisschen der Gewinner der Vorbereitung war und auf den ich schon große Stücke halte. Ich glaube, dass der richtig, richtig guter Innenverteidiger werden wird in den nächsten Jahren. War nicht seine beste Partie.
Zwei Blackouts in der Saison schon, gell? Das ist halt
das zum 1-3 war sehr unglücklich, wobei der Einwurf vom Auer war auch. Also schon auch ein Großteil der Schuld dabei und dann Markus Pink Körpertäuschung gesteht, das ist halt dann. Kann da passieren, sollte nicht passieren, klar. Geht auch auf seine
Spieler,
Kappe. Aber
junger Spieler, zweiter Blackout in dieser Saison, war doch gegen Strickfing
auch
oder?
In Kappe.
Da waren unglücklicher zwei Fehlpass, glaube ich, dabei. Ja. Das muss dann halt erst einmal auch verarbeiten können. Ich glaube, das ist richtig kacke natürlich für einen Jakob verlaufen jetzt diese Partie. Aber unterm Strich, der Sieg geht in Ordnung.
Aber am Schöller hat es jetzt nicht gegen das Rapid verloren.
Überhaupt nicht.
Ob da jetzt 1-2 verlieren oder 1-3, ist im Endeffekt auch schon wurscht.
Es ist einfach ähnlich wie bei Sturm jetzt in den letzten zwei Partien. Ich habe das Gefühl, dass sie Rapid einfach diese Chancen erkämpfen muss, erarbeiten muss. Dass es da eben vorne nicht so läuft, wie man sich das momentan vorstellt. Jetzt hast du einen Dion Bellio, der eigentlich immer Startkandidat ist, der mittlerweile aber auch 4 Bundesligaspiele auf einen Treffer wartet. Wurmbrand und Ercan Kara draußen. Ich bin großer Fan von der Rückkehr von Ercan Kara. Ich glaube, das ist so ein Typ Stürmer, den Rapid auch so ein bisschen braucht wie ein bisschen Brot. Denn der ist einfach nur geil auf Tore. Und so einen Stürmer brauchst du da aber auch, der gar nicht so viel an die Kollegen links und rechts vielleicht sogar denkt, sondern wirklich schon auch an diesen Endzweck, den Ball einfach irgendwie hinter die Linie zu drucken.
Ja, aber so einer ist der Bellio eigentlich auch. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht getroffen hat, aber ich meine, den Assist hat er gegeben zum Führungstreffer. Ja, ich meine, er ärgert ja viel, er kämpft ja auch viel, aber was soll er machen? Halt eben, wenn es offensiv so schleppend vorangeht, dann hängt er halt vorne auch in der Luft. Ja, und das wird ein Ercan Kara auch nicht lösen können, wenn die Offensive nicht gefährlicher wird.
Also ich würde grundsätzlich jetzt einmal noch nicht so schwarz malen, ja, dass man eine Viertelstunde in die Hosen gegangen ist. Ja. Im ersten Spiel im Frühjahr, das ein bisschen eine Standardbestimmung ist, wo man noch nicht richtig weiß, wo man steht. Ja, dramatisch ist es nicht, aber es ist natürlich Wien-Hütteldorf und da gibt es nur ganz oben oder ganz unten gefühlt. Ne?
Da schließe ich doch gleich schieße ich die Frage nach von Michael Halper 5 via Instagram. Ist die Meisterschaft für Rapid gelaufen?
Ist schon vorbei. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch antreten weiterhin. Also nein, vielleicht spielen sie das Derby noch.
Ja. Also gewinnen sie dann.
Im Fall einer Derby-Niederlage 9 Punkte Rückstand auf die Austria.
Schauen wir uns die nackten Zahlen an. 28 Punkte nach 17 Runden bedeutet nach wie vor eine bessere Zwischenbilanz als in den letzten 3 Jahren. Soll nicht der Gradmesser jetzt unbedingt immer sein. Und der Küber 2020-21 hat man 37 Punkte gehabt. Also war man deutlich besser unterwegs. Aber ich vergleiche es auch gerne immer wieder mit der Meistersaison 2007-2008. Und die sollte den Rapid-Fans eigentlich Mut machen. Damals hatte man sogar weniger Punkte nach 17 Runden, nämlich nur 25 Punkte und man belegte nur Platz 6. Und dann begann so, ich glaube, in der Rückrunde die große Aufholjagd von Rapid unter Peter Backhol und Co.
Da musst du aber weit ins Geschichtsbüchel reinschauen.
Ja, wir waren halt schon 2013 unterwegs, wir waren beim FC Kärnten 2000, also dann schau ich auch 2008 an.
Schon, also, das als Gradmesser ist auch schon ein bisschen...
Hui. Jo,
da haben schon viele, viele Spieler davon ihre Karriere beendet. Also.
Ja, ich bin so Stefan Mayer, aber macht jetzt eine Werbung für Harrestadt Glatze.
Ja, stimmt.
Aber jetzt wirklich? Ein bisschen, ja.
Also da gar nicht
notwendig, große Marketing-Offensive.
Ja, Marketing, ja, Kollegen, ja, aber wirklich, ja. Also
Haare am Schädel.
Marc Janko auch?
Ja.
Wirklich?
Ja. Also ich hoffe, ich... Sorry, falls. Ich bin ziemlich sicher zumindest.
Na, also da wirklich große Marketing-Offensive mit Stefan Mayerhofer, ja, und Harrestadt Glatze. Also... Schau dir das an, bitte, auf seinen Instagram-Account. Das musst du dir geben.
Ich brauch's zum Glück noch nicht.
Ja, ja, nicht. Gott sei Dank. Ich bin sehr gelobt
worden für meine Haare. Warum weißt du das
denn? Haare
gelobt. Ja, ich weiß es auch nicht. Vom lieben Kollegen Fabian Flügel und vom Simon Urhofer. Die beiden Kollegen haben mich beim Aldi seiner Abschiedsfeier haben sie mir
zu später meine Stunde Haare, wohlgemerkt wahrscheinlich. Stunde,
ja. Haben sie aber sehr positiv auf meine Haare angesprochen. So, als wäre die so uralt, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, dass ich noch Haar habe.
Deswegen ist er so lang geblieben bei der Abschiedsfeier, weil er so gelobt wurde für sein Haar.
Genau, ja, das hat mir schon getaugt, aber wurscht. Wir müssen nur ein Thema besprechen, die Pressekonferenz von Robert Klausen nach dem Spiel gegen den WRC. Hat er nämlich für einen kleinen Aufreger gesorgt, würde ich jetzt mal sagen, mit der Aussage, bei dieser Ausgangsposition hätten wir uns schon mehr erhofft, aber es liegt an uns, das Stadion zu füllen. Schließe ich gleich die Frage vom Apollo 1899 nach. Kann man Robert Klaus kritisch hinterfragen? Spielerisch hat sich seit dem späten Herbst wenig verändert. Die Aussage mit Fans im Stadion zeugt auch nicht gerade von Souveränität.
Ja.
Ich bin nicht ganz sicher, was die Beweggründe, seine Beweggründe hinter dieser Aussage waren. Ich habe es auch ein bisschen befremdlich gefunden. Mhm. Ist ja in Hütteldorf nicht so üblich, dass man die Fans kritisiert, die eigenen.
Ja, sind gefährlich.
Ja, ja, waren ein paar noch in den Semesterferien halt, ne?
Ja, ich habe es mir auch gedacht. Ich meine, ja. Semesterferien waren noch, ich meine, es war ja auch jetzt nicht gerade ein Traum auf der Stage, es war windig und schon kalt. Und wie viel waren? Ich glaube, ein bisschen mehr als 17.000.
17.900.
Das hätte, wenn wir schon jetzt in die Geschichte zurückgehen, das Hanabi-Stadion wäre fast quasi ausverkauft gewesen. Also von daher.
Ich glaube, man darf das jetzt ja nicht zu kritisch auffassen. Nein. Ja, ich meine, es stimmt natürlich für mich, Robert Klaus, seitdem er eigentlich bei Rapid ist, sehr souverän in seinem Auftreten, in seinen Aussagen, sehr überlegt, was er sagt, sehr überlegt, was er tut, aber das auf eine authentische Art und Weise. Also es ist nicht gespielt. Ich glaube, es war vielleicht ein bisschen ein Frust mit dabei, klar, nach diesem 1:3 gegen den WRC. Ich glaube aber nicht, dass er damit irgendwie die Rapid-Fans triggern wollte.
Nein, vielleicht war es auch einfach berechnend, um ein bisschen von der sportlichen Leistung in der Schlussviertelstunde abzulenken.
Kann auch sein.
Möglich.
Hans ist klar, es wären keine Rapid-Fans.
Ja, unwahrscheinlich.
Schwer geschickt wäre das so, ja, über diese Art.
So, naja. Wie, ich meine, es ist unser Titelcheck. Wie reif für den Titel ist Rapid?
Was sind doch das Restprogramm jetzt einmal überhaupt? Sind wir da noch?
Ja, also Wiener Derby, dann kann es ganz schnell in eine andere Richtung im Grunde gehen.
Ja.
Auch vom Feeling her, auch von der Stimmung her, wenn du am Verteilerkreis gewinnst.
Auswärts Wiener Derby, dann auswärts LASK, daheim gegen Altach, auswärts Hartberg, daheim GAK.
Ja, und dann teilen wir die Punkte und dann ist sowieso wieder alles Mögliche. Also wie gesagt, ich würde diesen Auftakt jetzt nicht überbewerten. Schauen wir mal, wie das da wird und die LASK-Partie rennt. Ja, dann kann man ein bisschen besser einschätzen, denke ich, wo Rapid aktuell steht. Sie sind halt nicht konstant in dieser Saison. Mhm. Und mit dieser fehlenden Konstanz wird sie das nicht ausgehen am Ende. Mit dem Titel.
Ja, ja, aber ich gewinnen sie sowieso.
Bin weit entfernt davon, sie irgendwie abzuschreiben.
Ja, also. Na, vor allem gerade wenn du jetzt dann die neuen Spieler mal besser integrierst. Ich glaube, Ercan Karak könnte trotzdem noch ein Gamechanger werden in diesem Frühjahr. Und auch wenn er jetzt in den letzten Jahren bei Samsunspor nicht diese Rolle gespielt hat, wie er es davor bei Orlando oder bei Rapid gehabt hat, aber ich glaube, schaut sich diese Statistik an, der von Ercan Karak, ist einfach unfassbar, der ist einfach so torgeil, der wird das auch in der Bundesliga bei Rapid jetzt wieder unter Beweis stellen.
Einfach, wie vorher gesagt, ja, bei Rapid gibt es zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt relativ wenig. Wenn die einen Lauf haben, ja, und wenn die vor allem in der Meisterrunde in einen Lauf reinkommen, kann das sehr schnell auch in die aus Rapid-Sicht sehr richtige Richtung gehen wieder.
Letzter Satz von mir dazu, sie haben sich halt einfach viel kaputt gemacht, finde ich, gegen die ganzen vermeintlichen Top-Teams der Bundesliga, gegen Salzburg, Sturm, Austria und LASK und so weiter gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt und dann patzt halt eben aus, zweimal gegen Blau-Weiß Linz verlieren und gegen WRC in zwei Spielen eigentlich auch noch einen WRC Punkt machen. WRC ist ein Top-Team. Wo steht's da, ja? Ich meine nur, rein vom Papier her sagt man ja eigentlich, dass Rapid gewinnen sollte, ja, aber so bleibst halt dann auch auf der Strecke.
Machen wir weiter mit Platz 5 der aktuellen Admiral-Bundesliga-Tabelle. Da ist wirklich meiner Meinung nach Krisenstimmung angesagt. Red Bull Salzburg nur 0:0 gegen Austria Klagenfurt. Und ja, wir haben es, glaube ich, schon in einer Europacup-Episode thematisiert. Gehen wir kurz die Ergebnisse des Jahres 2025 unter Thomas Letsch durch. Du verlierst im Test 0:6 gegen die Bayern, dann im Test gegen Midtjylland 2:3, in der Champions League 1:5 gegen Real, 1:4 gegen Atletico. Du scheidest aus dem Cup aus gegen den LASK mit 1:2 und spielst jetzt dann 0:0 gegen Klagenfurt. Es macht 0 Siege, 1 Remis, 5 Niederlagen, eine davon nach Verlängerung und einer Tordifferenz von 5:20 Toren. Es war damals noch sehr, ihr habt die schützende Hand über die Roten Bullen, ja, gehoben. Jetzt würde es mich mal interessieren, was ist jetzt noch? Was habt ihr gemacht?
Nein, ich bleibe dabei, dass diese Testspiele zählen nicht. Ja. Aber seitdem wir damals gesprochen haben, sind sie im Cup ausgeschieden gegen den LASK und haben 0-0 gegen Austria Klagenfurt gespielt. Ja. Ganz ehrlich, ich dachte, sie kriegen das schneller in den Griff.
Ja, aber wenn ich mir dann so die Transferpolitik von diesem Winter anschaue, mir fällt echt diese Red Bull-DNA.
Hand und Fuß, meinst du?
Ja, ja, nein, es ist einfach, mir fehlt so ein bisschen die Kreativität, die man in den letzten Jahren. Also das ist jetzt auch mit diesen Transfers von Jabe Wertessen ja eh gut, aber ich meine, der hat jetzt da, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert in diesem Frühjahr. Also ich glaube, dass da ein größerer Umbruch im Sommer stattfinden muss, damit man Salzburg wieder in die Spur bringt.
Ja, wie gesagt, ich habe im Winter glaubt, dass sie relativ schnell wieder in die Spur finden. Das kann man jetzt nach den bisherigen 4 Pflichtspielen sagen, dass es nein, nicht der Fall ist. Ich finde, dass sie gegen den LASK nicht gut waren. Ich finde, dass sie gegen Austria Klagenfurt nicht gut waren.
Warte ganz kurz. Herbert Sammler von Daten hat dich aufgefordert, du hast nämlich 2 Aufforderungen von den Usern bekommen, keine Ahnung, weil scheinbar in Patrick und meiner Meinung nichts wert ist.
Weil ich immer so viel rät.
Einen Satz ohne Scheiße oder ähnlichem zum Salzburger Spiel vom Herrn Brandl wäre fein, mir würde keiner einfallen.
Ein Satz ohne Scheiße?
Oh, also ohne inhaltlichen Scheiße oder nein. Ohne...
Gut, dann wird es schwer, aber... Ich finde vor allem, dass sie offensiv sehr uninspiriert sind, was sie eigentlich die ganze Saison schon sind. Defensiv hat es jetzt gegen den LASK und Austria Klagenfurt ganz gut funktioniert. Nicht gut genug, aber ganz gut. Aber ja, es ist weiterhin, sind sie weit entfernt davon, geschlossen als Mannschaft aufzutreten. Wenngleich ich finde, dass Karim Onisivo schon so wirkt, als würde er die Leaderrolle am Feld annehmen.
Ja, der kämpft auf jeden Fall, da schon, aber es fehlt trotzdem noch immer so dieses belebende Element, einfach das so ein kleines Sprühfeuer einfach im Fach, dem Spiel. Also ich finde, die Salzburger Spiele früher waren sie ansehnlicher, als es auf jeden Fall jetzt der Fall ist. Ja.
Ganz ehrlich, auch wenn du dir diese Startelf anschaust, jetzt gegen Austria Klagenfurt, das ist keine Mannschaft, vor der sie irgendwer in der Bundesliga mittlerweile verstecken muss, so wie es vielleicht vor 5 Jahren war, wo du dachtest, um Gottes Willen, ich will nur nicht 0-5 verlieren. Da gehst du wirklich jetzt als Verein rein in ein Spiel gegen Salzburg mit dem Ziel, zumindest zu punkten.
Kawamura, Schulterverletzung, fällt der länger aus?
Ja, also ich glaube, es gibt jetzt keine finale Diagnose, aber es ist natürlich total bitter. Der kommt zurück aus einer Verletzung und ist jetzt wieder mal längere Zeit verletzt. Also, sie haben natürlich extrem Pech. Man hat aber ganz viel jetzt da verändert im Winter, eben mit Amad Dedic, jetzt zu Olympique Marseille und Co., die den Verein verlassen haben. Mhm. Luca Reischl ausgeliehen, oder? Ausgeliehen, wenn ich mich nicht täusche, zu Aro Den Haag. Mittlerweile schon 2 Tore erzielt in der 2. niederländischen Liga. Also da funktioniert er. Ist sowieso ein Liefering-Kicker.
Gunnar Duart.
Stimmt.
Auch weg, ja.
Also hat sich schon einiges getan. Ich bin ja gespannt, ob wirklich, ob du in der Offensive mit Onisivo und Vertessen, bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht, ob man da die richtige Mischung gefunden hat, dass die wirklich zünden.
Man muss ihnen natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit geben, wenn wir das zu Majulu gesagt haben vorher, dann müssen wir das denen auch natürlich zugestehen. Ja. Schau mal, ich glaube, ein Onisivo ist ein wichtiger Transfer gewesen, halt eben, dass du wieder ein bisschen eine Leader-Persönlichkeit drin hast. Ja. Bei Vertessen, ja, habe ich mir auch gedacht, random Transfer mal, ja, aber
bei Cicic, den hat man ja gehen
lassen. Ja, aber also der fällt nicht ins Gewicht.
Ja, aber zum Beispiel das Bobby Clark, Vater hat sich geäußert, hat nicht verstanden, warum er nicht von Beginn an gespielt hat gegen LASK.
Oder was gegen, immer hilfreich ist.
Ja, was immer top ist natürlich.
Ja.
Aber trotzdem, ich habe einfach nicht das Gefühl und deswegen wenn die Frage erst, wie titelreif ist Red Bull Salzburg, für mich spielen die in diesem Titelkampf in dieser Saison keine Rolle. Der WRC spielt in dieser Saison eine größere Rolle im Titelkampf als Red Bull Salzburg.
Ja, aber wenn man jetzt die Punkteteilung macht, sind sie trotzdem nur einen Punkt hinter WRC und hinter Rapid. Ich verstehe, was du meinst, rein vom Spielerischen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Salzburg da jetzt da größere Titelchancen hat als der WRC, aber der Punktestand sagt trotzdem, dass es eine ganz knappe Geschichte ist.
Es sind so viele Baustellen, die Salzburg hat. Es ist ja nicht nur die Offensive, es ist die Etappe dahinter, es ist die Defensive. Beim Goalie passiert auch immer was, haben wir in diesem Jahr schon des Öfteren gesehen. Also da kommt nie Ruhe rein.
Ja. Ich meine, sie haben jetzt im Grunddurchgang mit der Austria, mit Sturm und mit dem WRC noch 3, nennen wir es jetzt einmal, direkte Konkurrenten.
Das sind direkt, ja. WRC, fix, ja.
Schauen wir mal, wie sie dann dastehen, aber wie gesagt, ich sehe den Turnaround nicht so richtig kommen aktuell.
Ja, also darf man gespannt sein. Kurz ein paar Sätze natürlich auch zur Performance von Austria Klagenfurt beziehungsweise zum Comeback von Martin Hinteregger. Erstes Spiel auf Profi-Ebene nach 1012 Tagen. Wirklich eine starke Performance abgeliefert. Also der ist schon wieder gut.
Der ist schneller wieder auf Niveau, als wir uns erwartet haben.
Ja.
Ja, als wäre er nie weg gewesen, habe ich auch das Gefühl gehabt. Er hat sich da wie in den guten alten Zeiten in die Zweikämpfe reingehauen und ganz entscheidend, ich glaube, Dagim hatte ja eine gute Abschlusschance nach einer Ecke. Mhm. Da hat er sich ja genau reingeworfen und den Ball abgeblockt. Ich glaube, der wäre ganz gefährlich aufs Tor kommen. Mhm. Hätte er den nicht geblockt. Von daher eine wichtige Verstärkung.
Matthias Riemer hat geschrieben, via Twitter, der Transfer von Martin Hinteregger kann für die Austria aus Klagenfurt genauso wertvoll werden wie der Transfer von Dragovic für die Austria aus Wien. Nicht nur sportlich, auch in der Außenwirkung kann ein Typ wie Hinti der Grauen Maus aus Klagenfurt nur gut tun.
Unterschreibe ich zu 100%. Ja.
Kann man nur unterschreiben. Apropos,
wir müssen Kohle machen.
Habt ihr die Geschichte gelesen in der Krone von Steven Juncai?
Mit den Trikots, die der Papa gekauft hat.
Sein Vater 400 Trikots gekauft hat.
Das ist für ein komischer Move. Ja, ich meine, wir haben ja vor einem Monat haben wir in einer Einzelkonferenz auch darüber gesprochen, dass der für neue Rekordverkäufe sorgt. Ich meine, wenn es der Papa kauft, ist es halt irgendwie ein bisschen semi-geil.
Der irgendwie 3-4 Clubs besitzt und so weiter.
Ja.
Und denen in Summe quasi die Trikots um 50.000 Euro halt ja. Trikots gekauft hat von seinem Buben.
Ich glaube, der Klagenfurter Kasse wird es wurscht sein, wer es zahlt hat. Hauptsache, das Geld landet im Körperl.
Ja, eh, aber ich meine, okay, sie brauchen ja jeden Euro, ja. Wie es scheint, aber trotzdem.
Vielleicht war das part of the deal. Wir nehmen unter Vertrag, wenn wir aber wenn so
Papa
viele Trikots
400 kauft, Trikots ja, kauft, aber was? Trotzdem. Was macht er jetzt mit 400 Trikots von seinem Burm? Sind die wirklich bedruckt worden oder ist einfach nur 50.000 Euro überwiesen?
Ich glaube, er hat einen großen Keller.
Na, aber glaubst du wirklich, dass diese Trikots dann bedruckt worden sind? Oder?
Also ich glaube, wenn aus der Klagenfurt Trikotverkäufe vermeldet, dass sie die auch tatsächlich
bedruckt. Ja, aber was machst du als Papa mit 400 Trikots deines Sohnes?
Also wir können ja nach Michigan fliegen und schauen mal, wie viele Austria Klagenfurt Leiberl da um und umlaufen.
Ja, aber was machst du damit?
Ja, ich meine, wie viel...
Ich habe keine Familie.
Sagen, wie viel Zeug von deiner Tochter hebst du auf?
Ja, aber ich
wusste so Kindergartenzeichnungen und so
ja,
weiter.
Ja gut, aber ich nehme jetzt ja nicht die Kindergartenzeichnung her, haus in Kopierer, kopiere es 400 Mal und lagere es dann irgendwo ein.
Wieso nicht? Also neuer Hintergrund ja, für das Studio oder
das
so.
Das macht ja keinen Sinn. Also, das, also 400 Trikots, ich meine, vielleicht würde die ganze Familie beschenken und keine Ahnung was, aber
große
aber
Familie.
Es muss eine sehr große Familie sein. Und ja.
Die Frage ist, hat er es in unterschiedlichen Größen gekauft?
Ja, das hoffe ich doch. Oder alles nur in XXXXL. Das ist einer keiner drohen kann, außer der Jumbo Schreiner.
Ah, das ist der von Galileo, oder? Der, was immer alles gestern
ja, stimmt, ja.
Probiert hat.
Ja, XXL essen mit Jumbo Schreiner.
Sehr schön, ja. Das trifft man.